Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Gespräch mit zwei Gästen zu den Popphänomenen, die uns gerade umtreiben. Wie zum Beispiel jetzt wieder der Fall Till Lindemann, zu dem es eine neue Doku gibt. Und die Frage, ist so eine Diskussion wirklich beendet, wenn ein Gericht entschieden hat?
Selbst als Rammstein-Fan steht er zwiegespalten. Na klar, glaubt man natürlich auch den Frauen, man glaubt natürlich auch der Band. Und ich finde, Vorverurteilung, so wie in diesem Sinne, ist total fehl am Platz. Man sollte das auf jeden Fall den Behörden überlassen mit den Ermittlungen und abwarten, was daraus jetzt wird.
Ja, das sagt ein Rammstein-Fan in einer neuen Doku über Till Lindemann, die seit gestern läuft, und die schauen wir uns gleich genauer anschauen, was für offene Fragen aus diesem Fall denn noch bleiben. Und wir sprechen auch über zwei andere Themen, die unsere zwei wunderbaren Gäste mitgebracht haben. Die Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin bei Fashion the Gays, Vera Klock, ist hier. Hi Vera.
Hallo.
Du möchtest gerne über Hausfrauen sprechen, die sich inszenieren auf TikTok, Instagram, Tradwives. Was interessiert dich dran?
Was mich daran total interessiert, ist, wie die eigentlich Selbstverwirklichung verstehen, nämlich als eine explizite Entscheidung dafür, zu Hause zu bleiben, Hausfrau zu sein, Ehefrau zu sein, Mutter zu sein. Mich interessiert, wie sich gerade eigentlich da vielleicht eine Ästhetik so ein bisschen ändert. Das Phänomen ist nämlich gar nicht so neu. Genau. Aber bei diesem Phänomen gibt es eben immer so Überschneidungen eigentlich zu antifeministischen, rechtskonservativen Ideologien. Und mich interessiert eigentlich, wie sich das gerade vielleicht so ein bisschen aktualisiert oder ja beschreiben lässt.
Ja, es sind in den letzten Wochen wieder größer geworden, habe ich das Gefühl, dieses Phänomen Tradwives, gucken wir uns genauer an. Und wir sprechen über ein vielleicht ähnliches Phänomen, das hat Nils Schniederjan mitgebracht, Radiokollege hier beim Deutschlandfunk Kultur. Hi Nils.
Hi.
Du willst nicht über Frauen, aber über Männer in Social Media sprechen. Über was für Männer genau?
Ja, ich will über Männer sprechen, die Fashion-Content teilen und damit wahnsinnig erfolgreich sind, obwohl der Content meistens eher uninspiriert ist, würde ich sagen, und die so einen sehr konservativen, klassischen Herrenstil vertreten und da so ein paar banale Tipps geben und damit durch die Decke gehen. Und ich frage mich da so ein bisschen, warum sind die so erfolgreich und hat das vielleicht auch was mit einem reaktionären Weltbild zu tun, was dahinter steht?
Ja, sind das vielleicht zwei konservative Social-Media-Trends-Inszenierungen? Das schauen wir uns an hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Und ich sage auch herzlich willkommen an alle, die uns zuhören. Letzten Sommer war das Thema ja riesig in den Medien, in der Öffentlichkeit, der Umgang von Till Lindemann mit weiblichen Fans. Der Vorwurf, es gibt ein ganzes Rekrutierungssystem rund um Till Lindemann, das dafür sorgt, dass Frauen auf die Aftershow-Party gebracht werden. Die Frage war, kann man da von Machtmissbrauch sprechen? Strafrechtlich ist das Verfahren gegen Till Lindemann ja eingestellt worden und dadurch ist auch die Diskussion und die Medienaufmerksamkeit abgeebbt dann irgendwann im Sommer. Aber jetzt gibt es eine neue Recherche vom NDR, eine Doku, die dieses Thema nochmal aufgreift, offene Fragen aufgreifen möchte. Auch der Anwalt von Till Lindemann, der kommt da zu Wort, Simon Bergmann, und der sagt auch, dass man da durchaus moralisch weiter diskutieren könnte.
Über dieses Rekrutierungssystem, da kann man natürlich moralisch diskutieren und den Zeigefinger erheben. Auch ich, sage ich jetzt ganz offen, möchte es nicht begrüßen. Andererseits, und um das geht es hier eigentlich, es ist in allen Fällen, nach meiner Kenntnis und nach den Aussagen meines Mandanten, um Sex gegangen, zu dem die Frauen zugestimmt haben, den die Frauen gewollt haben.
So sagt es der Anwalt von Till Lindemann. Juristisch ist das geklärt, aber moralische Fragen bleiben. Wie vertretbar ist so ein Rekrutierungssystem von jungen Frauen? Spreche ich jetzt drüber mit der Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke und mit dem Deutschlandfunk Kulturkollegen Nils Schniederjan, die heute zu Gast sind hier im Popkultur-Wochentalk. Seit gestern läuft diese Doku in der ARD, nachdem ja in den Medien ja monatelang eigentlich nichts mehr so richtig zu hören war zu diesem Fall. Wie habt ihr diese Doku jetzt gesehen nach so langem Abstand?
Also für mich war es total gut, die Doku zu sehen. Ich fand das auch total gut, eigentlich das zu diskutieren oder darüber nachzudenken in dem Moment, wo es erstmal keinen akuten Anlass gibt, in Anführungszeichen, weil den Anlass gibt es natürlich immer. Es gibt immer sexuelle Gewalt und Übergriffe. Und insofern, glaube ich, ist das einfach ein total guter Anlass, um so Debatten zu führen über Konsent, Machthierarchien, und Aushandlungen von Sex zum Beispiel. Und ich finde auch schon, dass alleine so ein politischer Moment darin besteht, diese Bilder zu archivieren und in eine Narration zu bringen. Weil das sind ja total oft Debatten, die so bei Social Media geführt werden, wo dann irgendwie Infos in Stories stehen, dann wieder verschwinden, dann vielleicht in einem Highlight nochmal festgehalten werden. Dann sind das YouTube-Clips. Und ich finde schon, dass das eine total wichtige Aufgabe ist, diese Bilder festzuhalten und in eine Form zu bringen, damit wir uns da irgendwie als Gesellschaft auch irgendwas haben, worauf wir zurückgreifen können. Ich glaube, das klingt erstmal banal, ist aber total wichtig.
Ja.
Ich fand auch einen total politischen Moment sozusagen natürlich, dass diese Frauen nochmal zu Wort kommen und dass die sozusagen, also so Protagonism ist Propaganda for Privilege mäßig, so eine Möglichkeit haben, die eigene Geschichte zu erzählen, weil Till Lindemann hat diese Bühne natürlich permanent. Ich glaube, das ist daran total wichtig und darin fand ich es auch total berührend, muss ich sagen, dass also den Mut dieser Frauen zu sehen, weil Frauen und Flinterpersonen wissen eigentlich total, dass es sich nie für sie lohnen wird, über sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen und so weiter zu sprechen. Die antizipieren schon die Morddrohungen, die danach ins Haus flattern. Und insofern hatte das wirklich für mich was Berührendes und ich glaube, es ist ein wichtiger Gesprächsanlass, ja.
Ja, ein spannender Aspekt auch, dass da nochmal das alles gesammelt wird, was wir im Sommer vielleicht so in unzähligen kleinen Schnipsel sozusagen zu sehen bekommen haben, wo wir jetzt vielleicht dann nochmal anders drüber sprechen können. Nils, wie war das für dich? Hast du da nochmal eine andere Perspektive vielleicht bekommen?
Na, ganz so positiv sehe ich das nicht. Also ich glaube, dass wir jetzt sagen, da wird was archiviert und so, zeigt ja auch schon ein bisschen, was wirklich Neues haben wir da jetzt nicht erfahren, obwohl es ja eine Recherche-Dokumentation eigentlich sein soll. Sondern die Vorwürfe sind ja immer noch genau die gleichen wie damals. Es gibt auch nicht wirklich viele neue Betroffene oder sowas. Also es geht immer hauptsächlich noch um diesen Machtmissbrauch. Aber was ich dann schon sehr, sehr gut fand an dieser Doku, ist, dass die Doku nochmal einen neuen Blick darauf geworfen hat, auf dieses ganze Hinterfeld an Leuten, die das ermöglicht haben, die das verschleiert haben, die das auch geschützt haben, was da rund um Till Lindemann mutmaßlich passiert ist. Und dass die das natürlich auch, so impliziert die Doku zumindest, meiner Meinung nach, eben aus Geldgründen gemacht haben. Und gerade dieser Rechtsanwalt von Till Lindemann, da wird es ja doch sehr, sehr deutlich. Also was für eine wahnsinnige Abstraktionsleistung das erstmal ist, zu sagen, ich halte das auch alles für falsch, was da passiert, aber ich werfe mich da trotzdem jetzt in die Bresche und nehme den Auftrag am Ende natürlich gerne an. Und da, finde ich, kommen so ein bisschen diese Strukturen rund um auch vor allem das Geld, das da um Till Lindemann schwirrt, so ein bisschen ans Licht. Und das fand ich doch sehr, sehr gut an der Doku.
Und ich glaube, was schon auch gut an der Doku ist, also ich stimme Nils da total zu, es kommt nicht wirklich was Neues dabei raus. Ich habe es jetzt auch ehrlicherweise gar nicht als neue Recherche rezipiert, sondern wirklich als Dokumentation oder nochmal so eine Bestandsaufnahme vielleicht so ein bisschen. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass diese Ambivalenzen da total rauskommen. Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Diskussion über Sexualstrafrecht vielleicht auslösen könnte.
Ja.
Mich hat total erinnert an diesen Satz, der bei Gina-Lisa Lohfink gefallen ist immer wieder, ne? Nein heißt Nein, 2016. Und ich glaube, hier sieht man, und das macht zum Beispiel eine Betroffene, schildert das so ganz gut, dass sie sagt, ich habe nicht Nein gesagt und ich habe mich nicht gewehrt.
Ganz genau.
Aber es war trotzdem nicht richtig.
Ja.
Und bei sexuellen Übergriffen geht es eben so oft um diese Zwischentöne, um die Ambivalenzen. Und ich glaube, es kann schon ein guter Anlass sein, um darüber zu diskutieren. Nein, also zwar war ein total wichtiger Moment zu sagen, Nein heißt Nein, aber jetzt sind wir vielleicht auch woanders und jetzt müssen wir das weiter diskutieren. Und ich glaube, da ist es schon super wichtig.
Verstehe ich das richtig, dass du sozusagen jetzt so ein bisschen forderst, dass das Sexualstrafrecht einfach schärfer wird und dass es sich eher diesen moralischen Kategorien sozusagen angleicht und da stärker darin wird, entsprechende Urteile, die dieser Moral entsprechen, auch zu fällen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube schon, dass man darüber nachdenken muss. Was ich aber vor allem meine, glaube ich, ist, dass ich so eine Verantwortung oder schon es auch interessant finde, wenn eine Medienöffentlichkeit über diese Punkte eigentlich nachdenkt. Also dass es das Sexualstrafrecht auf der einen Seite gibt, aber was geht vielleicht auf der anderen Seite damit einher? Und wenn wir können jetzt sozusagen, ganz einfach gesagt, wir in der Diskussion darüber bleiben, weil es ja schon auch sozusagen für zum Beispiel für alle Personen wichtig ist, darüber nachzudenken, wie möchte ich zum Beispiel mein Sexualleben aktiv gestalten sozusagen. Und das sind ja schon Phänomene und Momente, die Anlass bieten, um das zu diskutieren.
Das ist die große Frage, würde ich auch sagen. Ne? Also ob man das Sexualstrafrecht dann gleich ändern muss, ist ja das, was diskutiert werden muss. Ne? Die Frage ist ja, wie kann man in der Diskussion bleiben? Und das ist dann, wie du auch schon gesagt hast, wäre auch eine Medienfrage. Oder das habt ihr beide, glaube ich, gesagt. Also diese Doku kommt jetzt so ohne Anlass. Kann man jetzt so aus Medienperspektive sagen, ja gut, eigentlich, wenn es keinen Anlass gibt, wieso berichtet man dann? Aber es gibt ja ganz viele offene Fragen, die bleiben nach dieser, der juristische Beschluss, okay, den gibt's, aber die offenen Fragen, die gibt's. Und das finde ich spannend, dass die Doku das vielleicht halt versucht, an den offenen Fragen dran zu bleiben. Eben, wie sieht, wie vertretbar ist so ein Rekrutierungssystem? Wie sieht einvernehmlicher Sex aus zwischen so einem riesigen Rockstar und einer 20-jährigen Frau? Das sind ja Fragen, über die es sich lohnt, weiter zu sprechen, um die gesprochen werden muss. Ist aber die Frage, ja, wie bleibt man da dran? Ist es vielleicht auch zu einfach zu sagen, es ist eine Medienfrage. Die Medien müssen halt weiter darüber berichten. Wenn sie das nicht machen, dann funktioniert es natürlich nicht. Wie seht ihr das? Wie bleibt man an diesen Fragen dran?
Ja, ich glaube, der klassische Weg ist ja der, den sie meiner Meinung nach auch gewählt haben, nämlich zu sagen, wenn es keine Neuigkeiten gibt, dann schaffen wir Neuigkeiten, indem wir recherchieren, indem wir herausfinden, dass da noch mehr hinter ist, als bislang bekannt ist. Und insofern finde ich es dann ein bisschen enttäuschend, dass da jetzt auch nicht viel Neues rausgekommen ist, weil das wäre ja dann einfach der Weg gewesen. Und es mag dann daran liegen, wie so oft, dass man niemanden findet, der darüber sprechen möchte. Und das macht es dann natürlich gerade in diesen Fragen deutlich schwieriger. Ich finde dann trotzdem gut, dass sie diese Doku jetzt gebracht haben und dass es eine Doku ist, die auch nochmal die Menschen zu Wort kommen lässt, die dann zum Beispiel vor dem Rammstein-Konzert stehen, nachdem die Vorwürfe schon bekannt geworden ist. Weil das war dann doch auch für mich nochmal sowas Neues und Interessantes. Und da kreisen sie ja auch wieder um die Frage, wie kommt es denn eigentlich, dass selbst, ich sage jetzt mal, ganz normale Leute, die nichts mit dem Medien- oder Musikbetrieb oder irgendwas zu tun haben, sich dann so zurückziehen auf diese juristische Feststellung Unschuldsvermutung, statt irgendwie auf moralischer Ebene darüber zu diskutieren. Und das fand ich dann insofern doch eine Rechercheleistung und dieses Narrativ, was da gesponnen wird, das war für mich dann vielleicht auch so der Moment, darüber können wir jetzt nochmal ins Gespräch kommen.
Ja, für mich ist es auch gar nicht so unwesentlich, dass er jetzt schon wieder eine Tournee ansteht, so 24, ja, wo genau. Die meisten Konzerte ausverkauft sind wieder von Rammstein. Mhm. Und ich finde das sozusagen in dem Wissen davon, darüber, dass Till Lindemann da jetzt wieder eine große Bühne hat sozusagen. Mhm. Es gibt so den Raum für Mockery, er kann über die Frauen dort sprechen, er kann sozusagen implizit sozusagen was machen. Und ich finde sozusagen, man merkt schon, für Till Lindemann sind das natürlich so sozusagen so Sachen, die der immer wieder vergisst sozusagen. Der macht das, der vergisst das, geht weiter. Und für diese Frauen, und das ist in der Doku, und das kommt natürlich auch in vielen Dokus, die sich mit dem Thema beschäftigen, total gut raus, sind das sehr biografieprägende Ereignisse. Und ich finde, sich jetzt nochmal auf den Schirm zu rufen, aha, wir haben jetzt wieder diese Tournee, die sozialen Medien werden von Rammstein-Bildern überquellen. Was heißt das jetzt eigentlich nochmal für Frauen, die damit sozusagen in Berührung waren? Das sind permanente Triggerpunkte. Das nervt total. Und ich finde schon, dass man sozusagen sich da irgendwie gegen sträuben muss und Interventionen machen muss, um nicht da reinzukommen, dass jetzt alles immer wieder weitergeht, dass man sich positionieren muss in dem Fall.
Das finde ich einen wahnsinnig guten Punkt und auch einfach nochmal zu sagen, es geht, und das ist auch die Aufgabe der Medien, darum, das Feld so ein bisschen einzuebnen und den Leuten zu ermöglichen zu sprechen, weil das vielleicht nicht möglich ist, wenn man einfach ein YouTube-Video macht, wie wir gesehen haben, weil dann das Machtgefälle doch zu stark ist. Und insofern finde ich auch und will das nochmal bekräftigen, was du auch vorhin schon gesagt hast, eine weitere Aufgabe der Medien abseits von Neuigkeiten, Neuigkeiten, Neuigkeiten.
Fragen stellen zum Beispiel, das macht auf jeden Fall. Diese Doku heißt Rammstein, die Reihe 0, gemacht vom NDR und die ist zu sehen seit gestern und natürlich auch weiterhin in der ARD-Mediathek. Und wir haben ja drüber gesprochen mit Vera Glocke und Nils Schniederjan in unserem Popkultur-Wochentalk. Und wir sprechen ja gleich weiter über unser nächstes Thema, nämlich diesen immer weiter wachsenden Hausfrauenboom bei TikTok und Instagram. Verheiratet sein, sich um Haushalt kümmern, um die Kinder kümmern und das alles als Selbstverwirklichung feiern, das ist sozusagen das Prinzip der sogenannten Tradwives, Traditional Wives, traditionelle Ehefrauen, ein Phänomen, das schon seit einer ganzen Zeit in den sozialen Medien ziemlich groß ist. Es gibt sehr viele, sehr erfolgreiche Influencerinnen, die vor allem zum Beispiel kochen.
Everyone loves French toast in my house, so when my toddlers requested it this morning, I decided to just make it for them. I started off by making my brioche bread by adding some yeast, flour, milk to my bowl and letting that activate.
Das ist zum Beispiel eine Influencerin, die in den letzten Wochen sehr groß war, Nara Smith. Und zu manchen Videos von denen gibt es dann auch noch so Texte wie: Früher war ich mal männerhassende Feministin, heute verbringe ich aber gerne meine Zeit in der Küche und koche, was meinem Mann gefällt. Also irgendwie weibliche Selbstverwirklichung, irgendwie antifeministisch. Ist ein Phänomen, was wir uns genauer anschauen wollen hier im Popkultur-Wochentalk mit Vera Glocke und Nils Schniederjan. Vera, du hast ja gesagt, du möchtest gerne über Trad Wives sprechen. Ein Phänomen, das es eigentlich schon seit Jahren gibt. Jetzt, was würdest du denn sagen? Wie hat sich das in den letzten Wochen, Monaten nochmal verändert, verschärft?
Ja, also wie du sagst, gibt es das Phänomen schon länger. 2018 ist das so aufgekommen, 2020 bis 2022 war das sehr viel diskutiert schon. Ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass sich vielleicht die Ästhetik ein bisschen geändert hat. Also gerade das Video, was du eingespielt hast von Nara Smith, die zum Beispiel macht gar keine expliziten politischen Aussagen, sondern macht nur diese Videos, wie sie alles von Scratch, also von Grund auf herstellt. Und darin hat es auch tatsächlich so ein Humorpotenzial. Sie macht zum Beispiel Cornflakes für ihre Kinder morgens selbst und backt hier eben selber das Brot, um dann wiederum French Toast zu machen. Und da gibt es total viele Stitches auf TikTok. Also das heißt, das sind so Diskussionen, die dann anfangen. Also Leute nehmen den Anfang des Videos und machen das dann weiter, machen Parodien. Also es gibt ganz viele Momente der Aneignung und der aktiven Auseinandersetzung mit diesem Material. Und dadurch, weil das gerade bei mir im Feed total omnipräsent ist, hatte ich so den Eindruck, da passiert gerade total viel, weil es so ganz viel Gefühle auslöst. Also Leute hassen das so richtig. Leute kommentieren das ganz viel, Leute sehen sich total danach, wollen das selber haben sozusagen. Also es sind ganz viele Frauen, die sich auch da so hinhoffen sozusagen.
I wanna be like you. Es gibt so viele Kommentare, die I wanna be like you when I grow up oder so.
Genau, genau. Und sozusagen als es angefangen hat, kam mir das eher so vor, 2018 oder 20, dass es so ganz stark darum ging, eigentlich so Reenactments von so 50er Jahre Reklamen eigentlich zu machen. Also ich glaube, es hat weniger mit den 50er Jahren tatsächlich zu tun. Es ist eher so ein Reenactment von Inszenierungen von damals. Also das heißt, eine Frau, die in einem A-Linienrock mit floralen Mustern hinter einem Herd steht und so ihre Familie beglückt, in so einer Nuclear-Family-Vorstadt Fantasie irgendwie. Und jetzt ist das verbreiteter geworden. Und was ich darin eigentlich so sehe, ist eigentlich so der Versuch von Frauen, Leben so im Spätkapitalismus zu navigieren. Und das finde ich daran eigentlich total interessant. Und natürlich ist es interessant, wie eben schon angedeutet, dass das alles im Kontext stattfindet von einem Erstarken von Rechten. Ne? Ja. Und natürlich geht es da auch total um das Propagieren von traditionellen Gendernormen und Familienideen und so weiter.
Ja, das finde ich spannend. Das ist eben die Frage, also wenn du auch sagst, es gibt Stitches und es wird diskutiert, also wie kontrovers ist das? Kann man dem so eine politische zuschreiben? Also jetzt bei dieser Nara Smith, finde ich, allein von der Ästhetik ist es ja erstmal, kann man das in verschiedene Richtungen interpretieren, oder? Ich weiß gar nicht. Oder ist es so, wie konservativ ist es, wenn da jetzt keine, bei ihr sind eben nicht so Texte, die dann sagt, früher war ich mal so Feministin und jetzt. Wie würdest du das beschreiben, diese Ästhetik?
Also sie zum Beispiel ist eigentlich ganz interessant, dadurch, dass sie was sehr Gegenwärtiges hat in der Inszenierung, zum Beispiel durch die Fashion. Also sie macht jetzt keine historischen Rückgriffe auf was Florales zum Beispiel, sondern sie ist immer sehr, sehr edel angezogen, wischt über die Marmor-Einbauküche und stellt alles her und betont auch immer, dass sie das nicht macht, weil das von ihr erwartet wird, von ihrem Mann zum Beispiel, für ihn zu kochen permanent. Ich glaube, was daran so interessant ist, ist, dass alles Inszenierungen sind, die so eine die sich eigentlich so als Anti-Girlboss-Inszenierungen sozusagen präsentieren und so als Anti-Lean-In-Inszenierungen. Lean-In, dieses Buch zum Beispiel, ist 2013 von Sheryl Sandberg rausgekommen, wo es darum geht, der Aufruf an Frauen, dass sie so Karriere machen sollen und dass das jetzt feministisch sei, in der Führungsliga mitzuspielen. Und hier wird eben sozusagen so eine totale Rückkehr ins Langsame, in das Häusliche ebenso betont. Und was dabei interessant ist, sozusagen, dass gesagt wird, nicht der Beruf ist meine Selbstverwirklichung, sondern diese häuslichen Tätigkeiten ist meine Selbstverwirklichung. Und dabei werden das ja aber totale Jobs. Also es geht eigentlich um die Behauptung der Nichtarbeit bei der sozusagen gleichzeitigen Arbeit und dem gleichzeitigen Beruf, der dadurch erst entsteht. Also Nara Smith zum Beispiel, ich glaube, deswegen so interessant, weil sie so in den letzten Wochen unfassbar viele Follower hinzugewonnen hat. Sozusagen, es ist explodiert, sie hat jetzt über 4 Millionen Follower, man kann da total beim Wachsen zugucken. Und ja, genau, natürlich verdient sie sehr viel Geld mittlerweile dadurch, indem sie aber eigentlich sagt, ich arbeite nicht, oder?
Da habe ich auch noch so einen Ausschnitt aus einem anderen Video, nicht von ihr, aber von Jasmine Dinnes, die genau auf diesen Aspekt eingeht. Die sagt, ja, ich bin glücklich, weil ich keine Karriere mache. Ich bin Hausfrau, und die sagt es dann so:
I'm not on pause from a career. This is my career. I'm not wasting my college education, wasting my talent, or wasting my time. I don't long for a dream job. or dream about the day I can go back to work. This is my dream job. This is the greatest work I will ever do.
Also das ist ihr Traumjob, nichts anderes will sie machen. Und man könnte jetzt vielleicht denken, das Influencerinnen sein ist ihr Traumjob, aber man sieht da natürlich ganz viele Bilder, wie sie halt Essen zubereitet und so, das ist ihr Traumjob. Nils, was ist denn dein Zugriff zu diesen Tradwives-Videos und auch diesen aktuellen Tradwives-Videos?
Ja, ich finde es super, dass wir diesen Aspekt nochmal mit drin haben, dass es eine Anklage ist gegen die Arbeitswelt und gegen die Welt, wie sie jetzt eingerichtet ist gerade. Ich glaube aber, dass es so viele Stitches gibt, dass es so viel auch um die Gegenreaktion darauf geht, das zeigt uns doch ein bisschen, dass es schon etwas, irgendwas triggert am liberalen Mainstream sozusagen und auch bei uns Medien. Ne? Also wir sprechen ja auch, also mein Eindruck war immer, wir sprechen so viel mehr darüber, als das Phänomen eigentlich von der Reichweite hergeben würde. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass der Vorwurf, den sie machen, also was genau ist der Vorwurf, den sie machen? Der Vorwurf ist, naja, das Angebot, das ich als Frau in der modernen Welt bekomme, funktioniert einfach nicht. Ich habe sozusagen die Doppelbelastung, ich verdiene im Durchschnitt weniger, muss eben nebenbei noch die ganze unbezahlte Sorgearbeit machen, habe ja auch zum Beispiel in Deutschland ein viel höheres Armutsrisiko und so weiter. Und gleichzeitig dieser Girlboss-Feminismus, das hatten wir auch, der funktioniert auch nicht. Das ist ja auch, ist ja so ein bisschen over, dass irgendjemand da noch dran glauben würde. Und insofern, glaube ich, ist dann diese Anklage gegen das Mitmachen und dagegen, sich irgendwie an diesem großen Projekt zu beteiligen, Gesellschaft und Kapitalismus, indem man jetzt seinen 9-to-5-Job hat, funktioniert doch irgendwie ganz gut und triggert bei vielen auch was, weil sie irgendwie spüren, naja, ganz falsch ist es ja nicht, wenn man die Mittel dazu hat, sich zurückzuziehen und was Eigenes aufzubauen. Und die Leute können das ja nur, wenn der Mann richtig viel verdient oder man, wie jetzt in dem Fall von Nara Smith, ein Model war vorher, der Mann übrigens auch ein Model war vorher, ja klar, dann ist das wahrscheinlich schöner als der 9-to-5-Job, einfach zu Hause zu chillen und völlig unnötigen Tätigkeiten nachzugehen, wie lustige Cornflakes selber zu machen oder so.
Ist die Frage, ob das dann, also genau, das ist dann so ein Dagegensein irgendwie gegen diesen Kapitalismus. Das fand ich auch total spannend. Also die Frage, wie viel, so vorhin auch schon gesagt, Vera, steckt da so ein Aspekt von Entschleunigung, Antikapitalismus, Achtsamkeit oder sowas, was steckt da ja auch irgendwie mit drin. Aber gleichzeitig eben auch dieses super reaktionäre Weltbild. Also es gibt ja auch noch andere, die sind da viel krasser, ne? Tradwives, die dann sagen, ja, ich mache das hier eben nur, damit mein Mann glücklich ist. Und ich zeige dir jetzt ganz genau einfach, was du machen musst, damit dein Mann glücklich wird. Das ist ja quasi das Gleiche, dann nur so ein bisschen anders weitergedreht. Also wie geht es zusammen? Gegen was lehnt man sich da auf?
Also ich finde das einen total spannenden Punkt. Ich glaube, es geht wirklich total da viel darum, bei diesen Triggerpunkten, dass da was drin ist sozusagen. Dass die eigentlich so sagen, ich habe das jetzt ausprobiert. Eine Gwen the Milkmaid, auch eine Kreatorin, sagt zum Beispiel, I was an office girly. Ich habe das gemacht, Leute, ich habe es ausprobiert. Ich habe da alles reingegeben. Aber es ist es einfach nicht. Ich bin unglücklich gewesen, ich habe nicht viel Geld verdient und ich bin jetzt viel finanziell sicherer sozusagen über meinen Ehemann. Und die haben ganz stark das Gefühl, eigentlich vom Feminismus verraten worden zu sein, weil sie sagen, der Feminismus hat mich jetzt, und das ist sozusagen genau diese Feminismus-Narrative, die wir schon angesprochen haben, ne? Dieses Girlboss-Lean-In, also ein Feminismus, der sich sehr stark an weiße Frauen in der Arbeitswelt eigentlich so richtet, das hat jetzt irgendwie alles nicht hingehauen. Und jetzt muss ich irgendwie was anderes suchen. Und das merken ja auch die anderen Frauen, dass das nicht so richtig hinhaut.
Und ist die Frage, ob dann jetzt eine andere Form von Feminismus entsteht durch die Tradwives oder ob es halt jetzt komplett antifeministisch ist.
Ja, und ich glaube, dass sozusagen diese Bilderwelt, die der liberale Feminismus dagegen stellt, ja einfach überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also dass sozusagen wir können dem nicht mehr mit, wir haben jetzt aber hier ein paar andere Rollenbilder oder so irgendwas entgegenstellen, ne? Sondern da würde ich dann schon irgendwie so radikal sein und sagen, gegen diesen Tradwife-Feminismus funktioniert ja eigentlich nur eine boomende Wirtschaft und bessere Kinderbetreuung durch den Staat und am besten noch die 35-Stunden-Woche und so weiter. Und dass da, glaube ich, wirklich einfach auch die Ästhetik des Mainstreams sozusagen völlig an seine Grenzen stößt.
Ich glaube, was daran auch wirklich total interessant ist, also wie gesagt, spalten sich diese Videos ja auf in was implizit oder explizit Politisches. Mhm. Ich glaube, was da nicht uninteressant ist, ist, dass es ja jetzt diese Info von Meta darüber gab, dass in Zukunft politische Inhalte nicht mehr so gepusht werden sozusagen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Kontext, in dem das stattfindet. Ich glaube, wo man schon so überlegen muss, was sind eigentlich die Politiken, die in dem allen eigentlich auch so drin liegen. Und was ich gerade eigentlich wieder einen ganz interessanten solidarisch-feministischen Gegenmove fand, war, dass ich bei TikTok zum Beispiel gesehen habe, wie ältere Frauen sich dabei filmen und so Ansprachen an die junge Generation richten, an junge Frauen richten und sagen, ey, werd auf keinen Fall Tradwife. Ich erzähle dir jetzt folgende Story. Eine Freundin von mir, 3 Kinder gekriegt, war Tradwife, der Mann hat sie verlassen und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, wie da jetzt so verschiedene Generationen eigentlich so ins Gespräch kommen darüber, was jetzt eigentlich nochmal Feminismus ist. Ne?
Aber was ist da jetzt das Gegenangebot der älteren Frauen? Halt nur zu sagen, das funktioniert nicht, macht mal lieber einfach mit, so wie es alles gedacht und geplant ist und wofür ihr sozusagen in der Schule herangezogen werdet, das ist doch auch, also das überzeugt doch niemanden, oder?
Nee, genau, es ist überhaupt kein Gegenangebot. Ich finde es nur interessant sozusagen, wie verschiedene Generationen sozusagen sich austauschen mit dem, was sie halt sozusagen gelernt haben. Was ich darin gesehen habe, das ist aber nicht explizit geäußert worden, ist eigentlich die Frage, wie können Frauen es eigentlich vielleicht zusammen machen? Also das steckte da für mich so drin, zu sagen, wie kann man abseits eigentlich der heteronormativen Kleinfamilie Sicherheit und finanzielle Sicherheit vielleicht ermöglichen? Was gibt es da für Utopien vielleicht von Flinterpersonen? Genau, aber explizit habe ich das nicht gesehen, steckt für mich nur drin.
Ja, also ein weites Feld auf jeden Fall, das ist natürlich wie immer dann in Social Media, ist ja auch immer so spannend, dass es dann die Stitches gibt und sich so viele andere Phänomene daraus entwickeln, aus diesem Phänomen Tradwives, über das wir jetzt hier gesprochen haben. Da ging es jetzt die ganze Zeit um Frauen, um Influencerinnen und wir wollen aber gleich noch über männliche Influencer und Mode-Influencer sprechen, die auch gerade vielleicht besonders viel mit konservativer, klassischer Ästhetik spielen. Tauchen in ihren Social-Media-Kanälen auch gerade so viele Videos von gediegenen, gut gekleideten Herren auf?
Hallo ihr Lieben, heute nochmal ein Outfit von unterwegs und zwar eins meiner Liebsten. Eins meiner absoluten Favorites. Starten wir mit diesem Fischgrat-Sakko von Ralph Lauren. Darunter trage ich einen navyfarbenen Rolli. Ich trage immer gerne Rollis und ich trage immer gerne Navy und dieser ist von Uniqlo. Achso, und das ist Merino-Wolle.
Ja, gar nicht so super spektakulärer Content, wenn man so will, Ben Bernschneider. Aber er hat mit diesem Content, wo er seine Mode vorstellt, 450.000 Follower. Und es ist nur einer von vielen. Bei Twitter gab es vor ein paar Wochen auch ja so eine regelrechte Schwemme an Tweets von einem sogenannten Manswear-Guy. Da gab es unzählige User, die sich gewundert haben, dass jetzt plötzlich Tweets von dem da überall auftauchen und warum sich alle gerade wundern, dass der überall zu sehen ist. Männerfashion scheint gerade irgendwie angesagt zu sein in Social Media und das Spannende daran, es ist eben vor allem ziemlich klassische, konservative Männerkleidung da zu sehen. Was ist das für ein Phänomen? Darüber spreche ich mit Nils Schniederjan und Vera Glocke hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Nils, du bist ja auf diese Männerbilder aufmerksam geworden, diese Fashionbilder. Wie würdest du das denn beschreiben, diese Männermode, die da gerade so viel zu sehen ist?
Ja, ich glaube, viel mehr als einfach konservativ und klassisch kann man da gar nicht zu sagen. Also vielleicht würde ich noch hinzufügen, langweilig, weil klassisch und vielleicht auch konservativ bedeutet ja nicht, dass man uninspiriert sein muss in der Wahl der Schnitte, der Stoffe und so weiter. Aber das meiste, also es sind auch oft so, ja, irgendwie 100.000 Follower-Accounts, die so relativ wahrscheinlich gut davon leben können, aber jetzt nicht durch die Decke gehen. Aber das meiste ist wirklich einfach richtig langweilige Mode, so aus den, ja, so bis 70er, 80er, würde ich sagen, was man da noch tragen konnte, wobei es da ja schon ein bisschen interessanter wurde, was die Schnitte und so anging. Und die machen halt alle, also ich finde, das Interessante ist einmal dabei, dass die alle, wir assoziieren damit natürlich jetzt irgendwie was Konservatives auch, aber das sind fast alles so irgendwie liberale, linksliberale Mainstream-Typen, die sich sozusagen überhaupt nicht an konservative Weltbilder oder so wenden, während ja eigentlich so Leute wie Andrew Tate oder so, die tragen ja eher ja so sehr eng geschnittene Tom Ford-Anzüge, Skinny Jeans und so. Und die wenden sich jetzt eher wieder, diese Liberalen wenden sich jetzt eher so diesen klassischen Männerbildern zu. Und das finde ich doch ganz interessant.
Vera, du hast ja den Podcast Fashion the Gays, du beschäftigst dich viel mit Mode, mit Inszenierungen. Hast du auch das Gefühl, das ist gerade so eine Welle an besonders vielen oder klassischen, langweiligen, so wie Nils es gerade beschrieben hat, Männermodebildern?
Also ich glaube, das ist sowas, was sich total durchzieht. Ich glaube, das war nie weg. Also mir kommt das persönlich vor wie so eine, wie so Heritage-Post-Ideale eigentlich so ins Digitale übertragen werden. Und ich glaube, dass dieses Klassische auch immer sowas war, was immer total, ja, wirklich da war und immer wieder aufgegriffen wurde. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich so ein Angebot ist, an Männer, die sich für Fashion interessieren, das wahrzunehmen. Also ich glaube, was man zum Beispiel bei Ben Bernschneider, finde ich eigentlich total interessant sehen kann, ist, dass der jetzt ganz oft so, also es hat dann irgendwie sowas sozusagen so ein Expertenwissen. Ich trage jetzt eine Buntfaltenhose und die Falte, die geht nach außen, die geht nicht nach innen. Es gibt auch das, dass das nach innen geht, aber das ist es jetzt nicht. Also es geht so ganz viel darum, Regeln zu befolgen und auch sozusagen darüber zu wissen. Und ich glaube, da bietet diese Art Mode einfach so ein Potenzial, um sich Expertenwissen anzueignen und das zur Schau zu stellen. Und ich glaube, das kann man da total gut beobachten. Ich muss aber sagen, ich sehe das jetzt viel weniger kritisch sozusagen. Ich möchte erst, würde ich echt voll gerne hervorheben, dass ich das immer total genieße, wenn Leute mit einer Inszenierungsfreude ausgestattet sind und auch so einen Blick ins Backstage eigentlich erlauben. Und das finde ich auch total wichtig, das Männern zuzugestehen. Und ich finde, da bringt das auch sozusagen ganz interessante Momente eigentlich hervor, wenn Bernschneider so zum Beispiel so zu Hause steht und sich so anzieht. Was ich da eigentlich interessant finde, ist, dass er da zum Beispiel immer noch so ein T-Shirt von Vans trägt oder so ein Motto- oder Band-T-Shirt. Und dann zieht er sich erst diese klassischen Looks an, um so nach draußen zu gehen. Und da sozusagen sieht man eigentlich sozusagen diesen Moment der Inszenierung. Und das habe ich mir jetzt dabei gedacht, jetzt ziehe ich mir das an und dann gehe ich raus. Und auch wenn mir das jetzt persönlich nicht zusagt oder mich jetzt nicht sozusagen interessiert, finde ich schon, dass man das erstmal anerkennen muss. Ja, in einem Zeitalter, wo es so um Inszenierung geht, sozusagen mitgenommen zu werden in so eine private Inszenierung von der Person, finde ich, kann auch was Schönes irgendwo auf eine Art haben.
Finde ich spannend, weil das, so wie du es beschreibst, ist gar nicht mehr so unspektakulär. Weil ich finde, als ich das gesehen habe von diesem Ben Bernschneider, was wir auch gerade gehört haben, das war so unspektakulär, so langweilig. Aber klar, vielleicht ist das gar nicht, also ist klar, kann auch spannend sein, dem zuzuschauen, wie er sich da inszeniert modemäßig, weil wir das vielleicht auch von Männern gar nicht so viel haben.
Aber da will ich jetzt, also ich will erstmal nur kurz zu meiner Verteidigung sagen, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also ich folge da auch teilweise den Accounts ganz gerne, lerne auch gerne was über die Herrenmode und so weiter. Aber ich frage mich dann doch, also gerade weil, ja, bei Ben Bernschneider zum Beispiel ist dieser Inszenierungscharakter noch relativ stark, bei vielen anderen würde ich sagen, aber nicht so stark. Aber warum ist es denn dann trotzdem, warum trauen sich diese Männer dann nicht, da wirklich mit zu spielen, sich auch vielleicht mal zu lösen von dem, was war, sich zu lösen von diesen Regeln oder wenigstens irgendwie die so ein bisschen ins Schwingen zu bringen, diese Regeln. Warum hält sich das so fest an diesen Regeln? Das verstehe ich nicht so ganz, gerade wenn man diesen Inszenierungscharakter doch eigentlich so stark macht, auch den Inszenierungscharakter von Männlichkeit, der sich ja gegen so diese der sich dann sozusagen auch ästhetisch ja irgendwie gegen diese Petro-Maskulinität stellt, die wir eher mit Camp David oder so verbinden würden.
Ja, was ich da total interessant finde, das verstehe ich total. Und es gibt ja diese eine Rubrik von dem, der so fragt, darf er so? Und dann bespricht er eigentlich Männer-Outfits. Ne? Er spielt so Videos ein, wo Männer eben Outfits haben und dann bespricht er, was die anhaben und ob sie das dürfen. Und sozusagen bespricht er eigentlich immer nur klassische Looks als positiv. Dann sagt er, er hat einen Loafer an, er hat eine Buntfaltenhose an und einen Wildleder-Blouson. Das passt schon sehr gut, das stimmt sozusagen. Also er nickt immer nur das ab, was wir schon in hundertfacher Ausführung gesehen haben und was immer nach den
Ganz
Regeln
genau.
spielt. Und damit bringt er sich eigentlich in so eine Position des Kritikers. Ne? Und er bringt sich in Hochstatus sozusagen dadurch, dass er die Regeln kennt, beherrscht. Sozusagen.
Er hat die Deutungshoheit.
Genau. Und er hat sich sozusagen selber in eine Situation gebracht, wo er über diese Bildung und das Wissen verfügt. Sozusagen. Und darin erinnert es, glaube ich, so stark daran, dass er sich eigentlich, oder ich denke mal, er will eigentlich Modekritiker in so einer vergangenen Zeit sein, wo Menschen im Print jetzt darüber abgenickt haben, ob das passt oder nicht passt. Und ich glaube, in dem Kontext, muss man sagen, spielt auch seine eigene Inszenierung rein, weil das ist ja eine Inszenierung des Akademischen und des Bildungsbürgertums. Und ich glaube, das muss er auf eine Art auch herstellen, sozusagen, weil er möchte sich ja als als smart und Gentleman und Mann von Welt inszenieren, sonst könnte er sich diese Hoheit und dieses Kritikertum ja überhaupt nicht rausnehmen. Ich glaube, das geht schon sehr Hand in Hand.
Dieser Manswear-Guy auf Twitter, den ich vorhin erwähnt habe, der ist ja auch so einer. Den letzten Tweet, den ich von ihm gelesen habe, da lobt er die Mode vom spanischen König, Felipe. Das ist jetzt mal richtig gute Mode hier. Und dann steht er da halt mit seiner Krawatte und seinem Sakko, wie das halt so ist. Aber ich finde es auch spannend, diese Frage nach konservativer Mode, kann man das sagen? Also ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, Nils, Mode ist ja eigentlich auch immer irgendwie ein Spiel und es ist eine Inszenierung, die verschiedene Stilmittel irgendwie dann doch mischt und so. Ich finde diese, also spannend zu sagen, kann man von konservativer und progressiver Mode sprechen? Kann man die so klar voneinander trennen oder da spielen ja so viele andere eben noch mit rein?
Ja, also ich würde sagen, das ist schon eine soziale Sprache einfach und die sagt natürlich in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge aus, wobei ich ja auch sagen würde, gerade da gibt es dann schon irgendwie vielleicht so eine Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit, in der man auch mit Kleidung dann so stark den Klassenstatus signalisieren kann. Wobei das bei dem Manswear Guy, das muss man jetzt zu seiner Verteidigung sagen, wirklich nicht so stark ausgeprägt ist. Also der lobt sozusagen auch andere Leute als den spanischen König, der aber eben doch sehr gut angezogen ist. Und das ist nicht nur Sakko und Krawatte. Also das ist schon ein bisschen raffinierter da alles. Ich glaube, da gibt es dann sozusagen diese Sehnsucht danach, dass diese Sprache auch so klar einfach ist und so einfach Regel befolgt. Und das ist vielleicht dann schon so was unterschwellig leicht Konservatives, was grundsätzlich mitschwingt. Aber ich bleibe dabei, in unserer heutigen Welt, finde ich, konnotiert dieser klassische Kleidungsstil keinen besonderen Konservatismus, sondern vielleicht sogar, und ich glaube, das ist so dieser Versuch auch auf der Selbstverharmlosung, eher ja so eine Feinfühligkeit, die diese neuen Männer jetzt heutzutage haben.
Vera, was ist dein Bezug? Das interessiert mich. Du beschäftigst dich so viel damit, dieser Unterscheidung konservative, progressive Mode. Kann man das so klar voneinander trennen?
Ich glaube, auf die Art kann man es jetzt nicht so klar trennen. Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, Anzug ist sozusagen konservativ. Ja. Ich glaube schon, dass sozusagen verschiedene Kleidungsstücke natürlich immer auch implizit für eine Zeit stehen sozusagen und damit auch tendenziell Werte kommunizieren können. Aber ich glaube, dass es im Wesentlichen um die Aneignung geht. Also was sind die Bedeutungszuschreibungen eigentlich der NutzerInnen oder der TrägerInnen? Und ich finde es hier eigentlich eher den Eindruck, dass Männer manchmal diesen Stil nutzen eigentlich für eine Inszenierung von Individualität. Was ja eigentlich spannend ist, weil jetzt erstmal der erste Approach war ja sozusagen, ein Anzug ist auch irgendwie eine Art der Uniform, genau, oder eine Normierung. Und ich habe so den Eindruck, dass es aber ganz oft darum geht, wenn Männer sozusagen sich als individuell inszenieren wollen, dann geht das ganz oft in so eine klassische Richtung und dann holt man so einen verrückten, bunten Strumpf noch raus. Also dann hat man noch so eine pinke Socke an oder eine rote Socke. Und ich glaube, so Socken als Inszenierungsfläche der Individualität sind für solche Männer dann auch irgendwie total wichtig. Aber ich glaube, grundsätzlich stimmt das voll, was Nils sagt. Ich glaube, es geht schon darum, sozusagen sowas zu betonen wie, und da geht es, glaube ich, schon auch darum, um immer auch finanzielles Kapital, eigentlich so ein Interesse an den guten Dingen und an dem, dass etwas in einer Manufaktur gefertigt wurde. Und was man dann natürlich auch oft sieht bei diesen Männern, ist, dass die dann maßgeschneiderte Sachen anhaben oder dass denen das total wichtig ist, von welchem Schneider in Berlin das jetzt gerade kommt. Und darin sind das alles sozusagen identitätsstiftende Strategien der Individualität. Auch.
Die gerade tatsächlich wohl viel und gerne gesehen werden, weil es gibt relativ viele von diesen klassischen Männermode-Inszenierungen in den sozialen Medien. Eine Freude, mit euch darüber zu sprechen. Die Kulturjournalistin Vera Glocke und unser Deutschlandfunk-Kulturkollege Nils Schniederjan hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Danke.
Unser Popkultur-Wochentalk, der erscheint immer freitags hier im Kompressor-Podcast.